Change, Transformation, Agilität, Design Thinking, Lego Serious Play. Mit diesen Themen und noch viel mehr kennt sich mein Gast Susanne Nickel, Expertin für Change Management und innovatives Leadership, sehr gut aus. Sie verbindet bei ihrer Arbeit Struktur und Kreativität und lädt zum innovativen Spielen ein, um Wandel zu begreifen und zu gestalten. Was für Susanne Change 4.0 bedeutet und was Unternehmen tun können, um in der Zeit der schnellen Veränderung agil zu bleiben, darum geht es in diesem spannenden Gespräch. Herzlich willkommen zu Bau dir deine Zukunft, dem Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Visionäre und Zukunftsbauer, die sich und die Welt bewegen und wissen wollen, was in Zukunft wichtig wird. Mein Name ist Silvia Zulkowski. Ich bin Zukunftsentwicklerin, Autorin und Vortragsrednerin. Freuen Sie sich auf Tipps, Impulse und spannende Interviews. Und lassen Sie uns gemeinsam kecker werden und die Welt aus den Angeln heben. Hallo meine Damen und Herren, Sofa Talk Time heute. Es ist wieder Mittwoch und ich habe einen ganz bezaubernden Gast an meiner Seite. Das ist die Susanne Nickel. Servus Susanne, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Servus Silvia, ich mich auch.
Ja, das ist schön. Susanne, du bist Expertin für Change 4.0. Du stehst auf Bühnen, bist Keynote-Speakerin, du bist Managementberaterin, du bist Buchautorin, hast auch deine zwei Bücher mitgebracht, die wir hier... Es geht alles um Ziele, es geht um Change, wie man sich besser quasi auch... Also das ist mehr für... Privatpersonen, genau. Damit die sich auf den Weg machen können. Und das ist ganz klar unternehmensorientiert. Und darüber reden wir zwei heute. Und meine allererste Frage ist eigentlich, wie bist du überhaupt dahin gekommen? Was hat dich so fasziniert?
Das Change-Thema, oder? Ja, also das ist in der Tat... hat es ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das wirklich mein Thema ist. Weil wenn ich jetzt so zurückgucke bei mir... Mein ganzes Leben ist ein großer Change. Jetzt kann man sagen, ist bei vielen Menschen vielleicht so, weil sich viel verändert. Aber bei mir gab es wirklich so totale konträre Dinge. Also ich sag mal Beispiel in der Vergangenheit. Ich habe einerseits Jura studiert, was jetzt nichts Besonderes ist. Ja. Davor habe ich Tanz studiert, also klassisches Ballett bei Pina Bausch. Ja. Und das sind total zwei Welten. Da kannst du sagen,
das ist dann schon was Besonderes.
Ja, wie geht dieser Spagat zusammen, oder? Ja. Und das ist genau der Punkt. Und da bin ich schon wieder beim Thema, weil ich finde für Change... braucht es beides. Es braucht Struktur und Kreativität, ne? Weil die Leute sollen ja innovativ sein und da braucht es Kreativität. Und somit kann ich diesen Spagat ganz gut machen aus meiner Geschichte. Ich bin junge Mutter geworden, habe mit Kind Jura studiert. Also da gab es einen Change, den nächsten. Und das ist auch nicht ganz einfach gewesen, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, so Jurastudium mit Kind. Und das sind so die Dinge, die mich geprägt haben. Und dann war ich Anwältin, danach war ich... Schauspielerin kurzzeitig, dann war ich völlig verrückt, dann war ich Pressesprecherin im Fernsehen für rechtliche Dinge beim ADAC und habe da die Dinge erklärt für die Zuschauer, hoffentlich einfach, und das sind alles so die Sachen gewesen und das sind alles Dinge, die brauche ich beim Change, weil beim Change geht es darum, die Leute abzuholen, oder? Und es so zu erklären, dass die Mitarbeiter nicht so dastehen, sondern dass sie sagen, hey, ja, ich verstehe das, ich sehe die Dringlichkeit und ich sehe die Nützlichkeit, ich sehe die Vision und ich will mitmachen. So, ja.
Ah, wunderschön. Ja, ganz genau. Also vor allen Dingen dieses Thema mitmachen und das Glänzen in den Augen zu spüren und die Vision dahinter zu erkennen. Also das Warum. Ja. Wieso machen wir das? Wir wollen euch nicht ärgern oder irgend sowas, weil das ist ja ganz schnell mal als erste Idee da, ne? Die wollen uns ärgern. Mhm. Und die da gibt es ja sowieso nicht, weil wir sitzen alle in einem Boot.
Absolut, ja.
Ja, okay, also ich habe verstanden. Jura, Tanz, ADAC, Pressesprecherin. Trotzdem ist das ja heute was anderes.
Das stimmt, das
ist ja, also Managementberatung zum Thema Change ist immer noch was anderes wie Pressesprecherin beim ADAC und Dinge erklären. Was hat dich gelockt? Und was war dann so die Entscheidung zu sagen, jetzt mache ich vielleicht mein Herzensthema oder das lockt mich jetzt so, dass ich es tun muss?
Also diese Geschichte war eher erstmal so, warum der Change ständig in meinem Leben, also dass es ganz viel Change gab sozusagen. Ja, also, das ist einer. Und das andere ist, dass ich als Jura studiert habe, auch fertig studiert habe, ich bin auch als Anwältin noch zugelassen, Ich war dann beim ADAC als Juristin in der Rechtsabteilung und da ging es dann darum, eben als Pressesprecherin unter anderem die Dinge für die Leute auf dem Sofa so zu erklären, dass sie es verstehen. So. Und jetzt hatte ich einen Chef, das war ein Einserjurist, ja, der hatte 15 Punkte, mit dem, von dem hättest du dich noch nicht mal mehr über die Straße bringen lassen mit geschlossenen Augen, weil du Angst gehabt hättest, dass du drüben ankommst. Der war ein totaler Brainy, aber super kompliziert. Im Fernsehen, wenn der war, haben alle gedacht, halt bitte den Mund, ich verstehe dich eh nicht so. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich mit dem Thema Kommunikation in Berührung kam. Als Jurist tust du das, also Jurastudium hast du mit Kommunikation eigentlich nichts am Hut, bedauerlicherweise, sondern du lernst halt Paragraphen, ja. So, und dann habe ich mir gedacht, hey, du sagst was und es kommt völlig anders an. Das fand ich damals völlig faszinierend, ja. Ich sag was und es kommt anders an. Und wenn ich es nicht so sage, dass die Zielgruppe interessiert ist, dann schalten die weg, weil im Fernsehen kriegst du es unmittelbar mit über die Quote. Und das hat mich dann fasziniert. Und dann bin ich da mehr in die Richtung gegangen, erstmal mich damit zu beschäftigen. Ich habe natürlich beim ADAC Rechtstrainings gemacht, aber weißt du, ein Training damals sah so aus, du hast eine PowerPoint voll gehabt mit Paragraphen, also klassischerweise betreutes Lesen, so, ja, ja. Hast die Urteile vorgelesen, abgelesen, das war das Training. Und da dachte ich mir auch, hey, das muss doch besser gehen, das kann es doch nicht sein. Ja, so. Und so hat sich das weiterentwickelt, dass ich gemerkt habe, irgendwie Kommunikation hochspannend. Dann als weiteres Beispiel, als Juristin oder als Anwältin hatte ich Fälle, da dachte ich, die sind so glasklar, die gewinne ich. Und ich hatte Fälle, die gewinne ich nie, dachte ich. Ja, so. Und ich habe gemerkt, dass es überhaupt nicht planbar. Also dann kam, da kommt vielleicht auch so der Spruch, vor Gericht und auf hoher See ist mal in Gottes Hand. Also so hatte ich mich auch ein bisschen gefühlt. Und ich dachte mir, hey, es kommt drauf an, natürlich kannst du alles auslegen und trotzdem kommt es drauf an, wie gut ich argumentiere und wie überzeugt ich von was bin. Und oft ist es so, dass Juristen schon sehr die Kämpfer sind, wenn sie was verfechten und durchsetzen wollen. Und irgendwie dachte ich mir, so Urteile, da gehen die Leute selten beide zufrieden raus. Einer gewinnt und der andere verliert, oder? So ist der Klassiker. Ja, manchmal gibt es einen Kompromiss, dann werden die Kosten geteilt, aber selbst dann sind sie nicht happy. Und so kam ich dann auf das Thema, erstmal Coaching interessanterweise durch die kommunikative Ebene und dann zur Mediation. Ich habe dann einen Studiengang Wirtschaftsmediation gemacht, weil ich das so als Brücke zwischen Anwalt und Coach fand, sozusagen.
Erst machen viele Anwälte.
Genau.
Ja, ganz genau.
Wobei ich sagen muss, dass ich denke nicht unbedingt, dass zwingend Anwälte gute Mediatoren sind, weil die meistens auf der Kampfebene sind. Und bei der Mediation geht es ja wirklich darum, herauszufinden, wie finden die Parteien ihre Lösung, wie kann ich dir dabei optimal begleiten. Ja, so. Also es waren so dann diese ersten Schritte, Kommunikation, zu verstehen, wie ticken Menschen, wie sage ich was, was kommt an, wie tick ich selber, wie tickt mein Chef, wieso funktioniert es gar nicht mit dem. Da kam das Coaching und dann kam eben die Mediation, da war ich immer noch nicht beim Speaker. Dann habe ich, dadurch, dass ich natürlich so ein bisschen Fernsehberührung hatte durch die Pressesprecherin, kannte ich damals den Michael Grossier, witzigerweise.
Ah, ja, ja. Okay.
Und der hat mich damals auch gecoacht ab und an für die Fernsehauftritte. Das ist viele Jahre her, ja. Und dann war die Wirtschaftsmediation. Dann habe ich angefangen, als Trainerin und Coach zu arbeiten, vor 12, 13 Jahren. Aber war ich immer noch nicht Speaker. Und irgendwann dann, viele Jahre danach, da war ich dann schon bei der Haufer Akademie, habe den Bereich HR-Management geleitet. Das ging dann immer mehr in Richtung Kommunikation, Führung und das Thema Change, was ja sehr viel Unternehmen treibt. Und dann war ein Erlebnis, ein ganz wichtiges Erlebnis, und zwar am Nabel der Welt, Paderborner Flughafen. Ja, also da stinkt es nach Gülle, sonst passiert da nicht viel. Sitze ich da und da kommt ein Mensch auf mich zu, ein großgewachsener, schlanker Mensch. Und dann sage ich, Michael, Susanne, Michael, also kannst du dir vorstellen, Michael. Dann dachte ich mir, hey, was macht er da? Ja, er hat irgendwo jemand gecoacht, ja, und ich war bei Infineon damals, hatte Trainings gemacht. Und dann haben wir so erzählt, weil wir hatten uns wirklich lange Jahre nicht gesehen. Und dann sagte er so, ja, was machst du denn so? Und dann sage ich, ja, ich mache hier Trainings, Beratung, Coaching. Ja, wieso bist du eigentlich kein Speaker? Dann sage ich, wie Speaker? Ist das ein Beruf? Was ist das denn? Da wusste ich auch noch nicht so, dass er mit GSA, und da hatte ich nicht so den, wusste ich einfach nicht, ja. Dann sagt er, ja, also, wenn jemand dafür geeignet sein könnte, würde ich dich darin sehen, so. Also, es war sehr, 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 sehr charmant von ihm, ja. Weil er wusste halt, wie ich vor der Kamera war und dass es eben schon darum geht, komplexe Dinge einfach zu erklären, wo wir beim Change-Thema sind, ne, so. Und dann habe ich gedacht, okay, wo kann man das machen? Ja, sagt der GSA-Uni. Und dann bin ich daraufhin in diese Uni und habe diesen Speaker-Ausbildung mit dem Abschluss beste Keynote ja auch dann abgeschlossen, was dann auch einen Push gegeben hat in Richtung Vorträge, ja. Letztlich habe ich es Michael zu verdanken. Wenn ich den da nicht am Paderborner Flughafen getroffen hätte, weiß ich nicht, was ich jetzt machen würde. Und ich habe natürlich, muss ich sagen, In dem Lehrgang sind nicht Leute, die jetzt das erste Mal reden, sondern die halten alle, weißt du, ich habe beim ADAC Vorträge gehalten, aber auch wieder abgelesen. Ich habe bei Haufe auch bessere Vorträge dann mittlerweile schon gehalten, als ich Trainerin und Beraterin war. Dennoch war es immer so die Frage, wie kann ich es optimieren und wie kann ich die Leute nicht nur kognitiv, sondern auch emotional abholen. Und das Absolut. Ist ja diese Kunst auch.
Ja, ja? Das
und
ist die Kunst.
Das fand ich spannend. Und also so kam
die Edutainment.
Genau, Edutainment, genau.
Wenn wir so wollen.
Genau.
Ist das das, was wir tun
genau.
auf der Bühne? Wirklich gute Grundlagen, Informationen liefern, aber bitte so verpackt, dass es kurzweilig bleibt
genau.
und dass die Menschen echt was mitnehmen
genau.
können.
Dass ja. man sie berührt, ne? Und deswegen ja, genau. auch emotional und nicht nur kognitiv.
Absolut.
Ja? Beim ADAC, die Vorträge waren total kognitiv. Die waren einfach nur Paragraphen erklärt. Und das mag für Fachgruppen vielleicht interessant sein, aber selbst für die ist es einfacher zu merken, wenn eine Geschichte dabei ist, wenn eine Emotion dabei ist, was auch immer. Ja. Und das fand ich dann so spannend. Und so kam halt die Speaker-Ausbildung. Und das hat dann irgendwie den nächsten Push gegeben.
Genau. Ja, daher kennen wir uns ja auch. Also
genau.
die Speaker-Ausbildung war von unserem Berufsverband.
Genau.
Der German Speakers Association.
Genau, ja. Da bin ich ja natürlich auch hin dann sofort, ja. weil der Michael gesagt hat, guck dir das mal an. Und ich dachte, okay, wenn der Michael das sagt, dann mache ich das mal, ja.
ja.
So war das dann, genau.
Ja. Ein wunderbares Netzwerk
ja.
von Menschen, die auch Lust haben zu teilen. Das ist vielleicht auch eine Sache, die in Zukunft, glaube ich, immer wichtiger wird. Also dieses Thema, sich zu vernetzen, zu verteilen. Mhm. Und dann kommen wir jetzt gleich zu einem weiteren Punkt, Change 4.0.
Hm? Ja. Was ist das, oder?
Also, ich habe dich hier eingeladen, weil es hier um Zukunft geht.
Ja.
Und ich vermute doch ganz stark, es hat ganz viel damit zu tun.
Absolut.
Und da bin ich jetzt neugierig, was Change 4.0, was verbirgt sich für dich dahinter? Was haben Kunden davon?
Ja, also als erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich das ja nicht vergesse. Ja, ich finde es total
gerne.
Super. Ich habe mich so gefreut, weil ich meine, das ist halt echt schon Kult, dein Sofa, oder?
Es ja,
ist echt
mittlerweile
so.
Ja. ist es schon
und
so.
Und
ja.
ganz cool, also herzlichen Dank. Und es ist toll, dass das jetzt heute geklappt hat. Ja, Change 4.0. Ich sag vielleicht mal, wo ich so herkomme und weswegen das ein Thema ist. Ich war ja auch bei Kimbaum, Unternehmensberaterin, bei Haufe im Bereich HR tätig und ich habe sehr viele Kunden, das sind mittelständische Unternehmen bis Großkonzerne, also so kleinere eher weniger und die treibt ein bisschen was rum sozusagen. Das ist das Thema Zukunft. So.
Und
dann
so,
gibt's
ja.
dann gibt's so ein Wort, was total fies klingt, das heißt Ambidextrie. Ja? Also das sage ich immer bei meinen Vorträgen, das ist nicht das, was der Trump hat. Ja? Also es kommt aus der Medizin und es bedeutet letztlich, wenn man sich vorstellt, du spielst Tennis, rechte Hand, linke Hand und du spielst mit beiden gleich gut. Und das ist die Herausforderung, was eigentlich keiner kann, oder? So. Und es geht darum, einerseits die alte Welt, die alte Führungswelt ist die eine Seite. Das ist quasi die Weisung- und Kontrollwelt, so. Command and Control, wo es halt darum geht, der Chef sagt an, der andere führt aus, so. Prinzipiell, ja. Und dann gibt's die neue Welt, das ist eher so die agile Welt, wo es um das Thema Demokratisierung, Fachkräftemangel, digitale Transformation, also diese ganzen neuen Buzzwords zum Teil auch. Agilisierung ist ja auch so ein Buzzword, so.
Ja.
Genau. Ja, aber es treibt Unternehmen, ne?
Ja, so. Es treibt
manchmal
Unternehmen.
Darfst du das Wort auch nicht nennen, aber musst du es dann halt umschreiben, aber whatever. So. Und jetzt gibt's diese alte Welt, diese Weisung- und Kontrollwelt, und diese neue Welt, diese agile oder innovativere Welt, so. Und Ambidextrie ist quasi der Spagat zwischen beiden. Das heißt, die Unternehmen haben natürlich noch die alte Welt, manche mehr, manche weniger. Und dann gibt's die neue Welt, die innovativ ist, die agil ist. Und die Frage ist, wie schaffen wir diese Brücke, den Spagat und wo stehen wir? Also so, und da ist das Thema Change 4.0 relevant in dem Bereich. Ich begleite quasi Unternehmen dabei, den Weg von der alten in die neue Welt zu meistern. Und zwar genau so, dass es für das Unternehmen passt, weil nicht jedes Unternehmen will total agil sein. Also ich kann nicht fließbandarbeiter komplett agil machen, da sagen die, was soll das, ja?
Und wo ist der Output dann bitteschön am Ende des Tages?
Genau, wo ist der Output, wo ist der Nutzen, exakt so. Und das ist aber genau die Herausforderung, dass trotzdem, man wundert sich, trotzdem Formen von Agilität möglich sind zum Beispiel. Ne? Und ich mache jetzt mal ein Beispiel zum Thema Recruiting. Alte Welt Recruiting würde bedeuten, wir suchen jemanden, der Vorgesetzte geht zur HR, macht eine Stellenanzeige über Monster, über keine Ahnung was, dann wird dann Bewerbungen und vielleicht irgendwie so und so viele Gespräche und es wird jemand einstellen. Das ist die alte, klassische alte Welt. So. Führungskraft meistens Entscheider. Zwischendrin wäre, wenn ich jetzt diese von Command and Control Richtung Agil gehe, dazwischendrin eine Variante wäre, die Führungskraft macht immer noch eine Anzeige, aber das Team zum Beispiel guckt sich den neuen Kandidaten an, ja, und das Team entscheidet, also bei den, zum Beispiel bei den drei letzten Kandidaten, die in Frage kommen, entscheidet das Team, wer jetzt da aufgenommen wird. Und die ganz agile Variante wäre, das Team macht eine Stellenausschreibung, das Team guckt überhaupt, also
sozusagen, den brauchen wir denn jetzt
in brauchen unserem wir Team? Jetzt, mhm. Exakt, und dann stellt das Team ein und der Chef ist quasi Teil des Teams sozusagen. Ja. Mhm. Und das ist die agilere Form. Und es geht nicht überall, na, aber es ist so, die Herausforderung ist ja, warum machen wir das Ganze nicht, weil wir irgendwie das toll finden, sondern weil die Challenge da ist, weil die Leute mitbestimmen wollen. Und wir haben diese Gen Y, diese Generation Y, die an den Markt drängt, ja. Wir sind jetzt Generation X, würde ich jetzt mal sagen, auch wichtig, die meisten. Und die Y quasi, die an den Markt drängt, die haben andere Ansprüche, andere Bedürfnisse, andere Interessen, ja. Wenn ich jetzt meinen Sohn nehme, der ist schon erwachsen, der hat seinen ersten Job, der sagt halt, weißt du, Mama, ich will eine 4-Tage-Woche und freitags baue ich Drohnen. So, mhm. Das hat er gekriegt. Gut, der ist Mechatroniker, der wird eh gesucht. Das ist so ein heißer Gen Y-Typ, der gesucht mhm. wird, ja. Und das sind diese ganzen Herausforderungen, die Unternehmen haben. Da kommt eine ganz neue Generation mit anderen Werten. Manchmal liegen die auch nicht so weit auseinander, aber so von der Tendenz her, weißt du? Und das ist das, und das ist dieser Change 4.0 letztendlich, der Weg durch die digitale Transformation, deswegen 4.0, ist trotzdem natürlich eine Menschentransformation und dabei begleite ich Unternehmen.
Okay. Mhm.
Das ist nett, dankeschön. Das nenne ich Aufmerksamkeit, oder? Super.
Ja. Genau, nicht, dass man die ganze Zeit dahin schaut.
Ja.
Nein, habe ich gut verstanden und mir fällt schon auf, wenn ich die jungen Leute so anschaue und habe auch schon Vorträge darüber gehalten, was braucht zum Beispiel gerade der Mittelstand jetzt auch, ne, wenn es um diese, wie heißt das, War for Talents geht, was ich ja ein ganz schreckliches Wort finde. Wir wollen ja keinen Krieg führen, wir wollen Menschen gewinnen für uns, gell?
Also absolut.
Drehe ich das immer ganz gern. Da gibt es ja einen Wert, der relativ neu ist, oder den die mehr leben als wir. Das sind ja auch schlechte Vorbilder, gell? Immer zu fleißig gewesen, nie da gewesen.
Andere Generation, ja. Klar.
Ganz andere und unsere Eltern eigentlich noch schlimmer.
Klar.
Ja, die haben ja Aufbauarbeit geleistet.
Genau, nach dem Krieg, ne?
Ja. Und wir sind eben auch keine besonders guten Vorbilder für unsere Jugend. Und die haben einen Wert, den ich damals sehr faszinierend fand, und das ist Lebensgenuss.
Mhm. Ja.
Also nicht, dass wir den nicht hätten, aber er ist anders besetzt.
Mhm. Absolut, ja.
Ja.
Das ist spannend, ne? Und klar, und die Kinder, also mein Sohn, der ist aufgewachsen, da gab es keinen Krieg, da gab es keine Probleme. Wir haben jetzt auch keinen Krieg, aber wir sind zumindest, unsere Eltern haben den Krieg noch erlebt. Also meine Mutter ist 1941 geboren. Die war mitten im Krieg, oder?
Ja, ja.
Und dann kam das Wirtschaftswunder. Da musste man ackern, arbeiten. Die wollten, ja?
Ja.
Ärmel hochkrempeln, tun. Aber in der Zeit, mein Sohn, der ist 87 geboren. Weißt du, da gab es keine Probleme.
Nee,
da gab es überhaupt nichts. Im Gegenteil, der hat einfach eine wunderbare Kindheit. Klar, gab es auch einzelne Probleme, aber halt nicht solche Herausforderungen. Und natürlich kann man sagen, wir haben die auch anders großgezogen. Und deswegen haben sie dieses Genussthema jetzt. Was einerseits gut ist, wenn es im Übermaß ist, vielleicht dann auch nicht mehr, ne? Das muss man immer dann gucken. Aber wir haben die so dazu gemacht.
Aber mich freut eigentlich, also das Beispiel von deinem Sohn finde ich ein ganz fantastisches Beispiel, weil es zeigt, das eine geht, ich kann natürlich im Job super mit anpacken, aber es bleibt Raum für Kreativität, für Ideen, für was auch immer. Mhm. Und das wiederum befruchtet ja auch den anderen Bereich. Und
absolut.
Das ist mitten in der Agilität.
Absolut, genau.
Ja.
Genau.
Ja. Ja. So, wie gehst jetzt du um? Also ich sag mal, wenn du in diesem Unternehmen bist, du hast dann Leute aus der alten Welt, die eben alte Hasen sind, die da schon lange in den Unternehmen sind. Und mit denen habe ich ja auch zu tun, die dann schon diese Sprüche drauf haben, haben wir alles schon probiert, hat nicht funktioniert. Oder eben eher mal so da sitzen und sagen, also ganz echt, sie können mir schon was erzählen, aber ich bewege mich hier nicht mehr. Ich habe noch 5 Jahre bis zur Rente. Wie packst du die quasi, dass die trotzdem Lust kriegen? Und das vor allen Dingen das andere, dass die jungen Leute, die ja vielleicht mit viel Energie, mit viel Elan, mit viel Wollen da reingehen, nicht sagen, oh, wisst ihr was, ich renne ständig gegen Wände, ich mag jetzt nicht mehr.
Ja, also das ist eine ganz große Herausforderung. Ja. Ne? Und ich denke, also generell bei Change gibt es ja immer so Strömungen. Also wenn ich jetzt 100% meiner Leute habe, dann sind 20% prinzipiell laut Untersuchungen offen für Change, ja. So 30 bis 40, die sind relativ neutral und der Rest ist im Widerstand. Und als erstes ist mal die Aufgabe zu gucken, dass ich die Neutralen nicht in Widerstand bringe. Mhm. Und die bringe ich ganz schnell in Widerstand, wenn ich sie überrenne, wenn ich sie nicht sehe, wenn ich nicht ordentlich kommuniziere. Das sind so ein paar Dinge, die wichtig sind. So, und wenn ich merke, gerade Leute jetzt, die noch 5 Jahre bis zur Rente haben, die betreffe ich natürlich genauso. Ja, was ist es? Es ist nichts anderes als Widerstand. was da kommt, ja. Und ich habe mich sehr, sehr viel mit Widerstand beschäftigt, weil es gibt keinen Widerstand ohne Grund. Und das sage ich demjenigen dann, weil es bringt nichts, wenn ich dem sage, er sagt, ich bin noch in 5 Jahren in Rente und ich sage, ja, und jetzt gehen Sie aber trotzdem her, also kognitiv kann ich den dann nicht überzeugen, das ist der Punkt, ja, so. Und ich habe auch schon mal eine Situation gehabt, das war eine Mediation in Wien, interessanterweise, da war auch genauso jemand, der gesagt hat, wir haben schon ganz viel gemacht und wir schaffen das sowieso nicht hier, also es ging auch um Change und da stimmt da einiges nicht, da war ich dann als Konfliktberaterin geholt worden und dann sagte der auch, es bringt sowieso nichts, weil ich habe, was erwarten Sie von dem Tag heute? Nix, ja, und dann habe ich mir gedacht, bravo, ja, super Einstieg zu sagen, herzlichen Glückwunsch, jetzt kannst du zeigen, was eine Hake ist, ja, so. Und das Thema ist natürlich, was passiert dann oft, wenn jemand im Widerstand ist, die Chefs rennen weg, die weg von, also nicht hinzu, sondern es geht eher darum, dass die dann sagen, oh, das ist unangenehm, lieber nicht so viel mit dem, der wird schon irgendwann mitgehen. Und das ist genau der Fehler. Letztendlich braucht derjenige dann Aufmerksamkeit.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also rein in den Schmerz.
Genau, rein in den Schmerz. Und ich habe mit dem Menschen dann, den habe ich dann gesagt, wissen Sie, meine Haltung dazu ist, also erstmal wissen Sie, was das jetzt ist, was Sie hier machen? Nee. Sag ich, Widerstand. Ja. Oder dann sag ich, Widerstand. Und wissen Sie, was meine Haltung dazu ist? Es gibt keinen Widerstand ohne Grund. Da war er so ein bisschen irritiert, weil so hat er das noch nicht gesehen, weil er war meistens, wenn er im Widerstand war, man sagt, mach doch nicht, tu doch nicht so, mach doch mit oder so.
Ja,
oder
ja, das ist also
erstmal das zuzulassen.
Ernst nehmen,
genau.
Den anderen sehen in dem, was er jetzt gerade ausdrückt, weil dahinter gibt es ja immer diesen Sekundärgrund, ne,
genau.
Den wir nicht unbedingt sehen.
Richtig, ja. Richtig. So, und dann habe ich wirklich mit ihm gesprochen, habe gesagt, passen Sie auf und so weiter und so fort. Und es war dann wirklich so, durch diese Wertschätzung, durch diese Annäherung, weil er war der Dienstälteste und er kannte das Unternehmen von der Pike auf und er konnte einen riesen Beitrag leisten. Was nützen die Jungen? Die haben ganz andere Ideen und ganz andere Themen. Ja? In dem Fall geht es auch um das Wissen, Thema Wissenstransfer. Absolut. Und der war dann, nachdem diese Haltung rüberkam und nachdem er sich abgeholt gefühlt hat, war derjenige, der am Ende wirklich den größten Beitrag geleistet hat. Also das habe ich sozusagen geschafft. Also das gelingt nicht immer. Ne? Also muss man auch sagen, es gelingt nicht immer, weil du kannst natürlich nicht jemand, wenn er einfach sich sperrt, dann kannst du sagen, love it, change it or leave it. Also dann kannst du einfach auch, ne, dann kannst du dir die Zähne ausbeißen. Nur meistens ist es so, wenn Widerstand existiert, und ich sage immer, es gibt 3 Formen von Widerstand. Der eine ist, ich kann nicht, also ich kann es noch nicht, weil ich weiß nicht, wie es geht, ich brauche Kompetenzen, ich habe vielleicht noch nicht verstanden. Der zweite ist, ich will nicht. Mhm. Ja, also ich will einfach nicht, weil ich habe es noch nie so gemacht oder keine Ahnung. Und der dritte ist, ich will dich nicht. Also das heißt, ich will dich nicht, bedeutet, ich will die Nickel nicht. Was will die jetzt da so nach dem Motto? Genau. Und ich sollte gucken, in welcher Form des Widerstands ist derjenige. Geht es um mich? Geht es um die Sache als solche? Oder braucht der irgendwas, was er nicht kann? Weil
eine Kompetenz hier noch
lernen. Genau, der Vorleser, ja, die ist lieber ins Gefängnis gegangen, die Frau, als dass sie gesagt hätte, sie kann nicht lesen, weil sie es nicht konnte. Also überleg dir das mal so. Und es ist ganz wichtig, das rauszufinden. Und dann kann man arbeiten mit den Leuten, wenn man merkt, er will mich nicht. Ist natürlich schwieriger dann, klar, aber auch da geht es darum, nicht wegzugehen, weil meistens gehen die Leute dann weg, weil es unangenehm ist. Wenn ein Konflikt ist, gehen die Leute meistens weg und lösen den nicht, ne, im Unternehmen, also Chefs und so weiter, wenn sie nicht gerade Kompetenzen dafür haben, sozusagen. Ne? Und das ist das, womit ich dann rangehe und wo es dann Möglichkeiten gibt, sagen wir mal so.
Ja, wir verstecken uns halt total gern hinter der Sache.
Genau.
Deswegen findet man die Chefs und die Verantwortlichen, sagen wir es mal so, ganz gern mit Sachen beschäftigt und nicht so sehr mit Menschen beschäftigt.
Genau.
Finde ich sehr faszinierend.
Ja. 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 Und das andere Thema ist, also einerseits eben die Menschen im Widerstand gucken, wo gibt es einen Widerstand, wie groß ist der, was kann ich tun, so. Und das zweite ist, der zweite Aspekt ist, mit welchen Methoden arbeite ich? Und da habe ich ja in meinem Buch eben ganz innovative Methoden beschrieben.
Wir zeigen es gerade nochmal, um was es geht. Let's Change mit innovativen Tools.
Genau.
Genau, und da sind Stories drin.
Genau, das sind quasi, also ich habe überlegt, mit meinem ehemaligen Mitarbeiter Christian Bernd, der hat mitgeschrieben, wir haben beide überlegt, wie packen wir es denn am besten ein? Und dann haben wir uns gedacht, naja, cool wäre, wenn wir erstmal eine Geschichte erzählen, weil durch eine Geschichte wird jemand nahbar. Also das heißt, es gibt in jedem Kapitel eine Geschichte von einer Person mit einem Problem. Also Herr XY, Geschäftsführer der Waldmeister AG, kriegt nicht mehr die richtigen Leute und fragt sich, wie agil müssen wir denn als Unternehmen sein? Was können wir denn da jetzt tun? Also dann wird der beschrieben, wie der ein Unternehmen führt, wo der herkommt, wie seine Familie ist. Also es gibt wirklich eine Geschichte zu dieser Person.
Sehr schön, sehr schön. Also damit, genau. Dass es nicht bloß so
nicht bloß Theorie,
Theorie genau. ist, sondern dass man wirklich vielleicht sogar nicken kann, sagt, boah, so eine
das ähnliche Thema Situation. Thema habe ich ähnlich, genau.
So eine ähnliche Situation habe ich auch.
Genau, genau.
Genau.
Und dann gibt es eben diese Geschichte.
Schön.
Und nach der Geschichte gibt es eine Methodik, die erklärt wird. Also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Lego, also Lego Serious Play, mit der arbeite ich sehr gern, weil die Methodik so ist, dass du Kopf, Herz und Hand verbindest. Und meistens sind die Leute in Workshops sehr kognitiv immer unterwegs und dann redet einer, die anderen hören zu, der nächste denkt ans Mittagessen, der dritte an das. Und bei Lego ist das Schöne, da kannst du nicht abspeichern, jeder baut ein Modell und jeder erklärt sein Modell. Und das ist eine wunderbare Methode, um einen Change zu initiieren und die Leute abzuholen, auch die im Widerstand sind. Ich hatte letztens ein Feedback von einer Kundin, Frau Nickel, wir haben die Bombe platzen lassen und alle haben mitgemacht. Okay. Dank Lego. Ja, weil die haben wirklich einen kompletten Change hingelegt und haben mitgemacht, weil sie mit dieser innovativen Methode Spaß daran gefunden haben, das mitzugestalten. Und das ist, glaube ich,
der wesentliche Punkt. Ich kenne ja Lego Serious Play auch und ich finde es auch toll. Mhm. Aber wie kriegst du Menschen, die wirklich so kognitiv unterwegs sind, vielleicht gerade in Industrieunternehmen, dann kommst du mit so einem Spielzeug daher. Ja.
So, denken die natürlich schon, was will jetzt die Frau hier, die Nickel, was will die jetzt hier mit uns? Will die jetzt mit uns Lego bauen?
Ja, ganz genau.
Ja, die Skepsis gibt's, wobei ich hatte noch niemanden am Ende, der gesagt hat, das war nichts. Sondern die meisten, erstens mal suchen Unternehmen immer wieder neue Methoden.
Ja.
Lego ist gar nicht so neu, aber es wird jetzt gerade so ein bisschen gehypt, ne? Aber die suchen immer wieder neue Methoden, um sich neu zu reizen, weil Workshops kennt man alles, ja, so. Und dann am Anfang sind sie skeptisch und denken, soll ich jetzt hier Lego bauen? Dann erkläre ich aber wissenschaftlich fundiert, woher Lego kommt und was es bewirkt. Und dann sind sie schon etwas interessierter. Und die meisten, gerade Männer in mittelständischen, in Großkonzernen, Ingenieure, egal, die haben alle, weil die haben ja früher gebaut als Kind, die haben eine gute Assoziation zu Lego. Die meisten. Es gibt welche, die mögen es nicht, aber das sind die wenigsten. Die meisten mögen es und lassen sich dann drauf ein und merken dann wirklich, was dadurch alles entstehen kann. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt sagt, man baut eine Strategie oder irgendeine Ausrichtung dazu, dann gibt es ein gemeinsames Modell, was dann alle Modelle verbindet sozusagen. Und das ist natürlich ein super Start für einen Change, weil jeder sich wiederfindet.
Okay, ja. lass mich das nachvollziehen. Hm? Also da kriegt ja jeder so ein Packerl.
Es gibt die Packerl, aber es gibt natürlich, es gibt drei große Boxen, je nachdem, mit welchen Menschen du arbeitest. Also letztens haben wir zum Beispiel Führungskompetenzen mit Lego gebaut, dann waren 26 Leute dabei. Ja? Wow. Und die haben diese Kompetenzen gebaut und das wurde dann ein gemeinsames Führungsmodell am Ende. Ja? Das heißt, diese Tütchen sind tauglich für kleinere Übungen, die nehme ich immer gern, wenn es jetzt nicht zu komplex ist. Das andere sind so drei große Boxen, da sind glaube ich 12.000 Steine drin, also mit Verbindungsschnüren, mit 1000 Sachen, die du, Duplo, Lego, alles gemischt und da kannst du dann quasi ganz große
Modelle bauen. Da baut quasi dann eine Gruppe zusammen Führungskompetenz.
Genau.
Also einfach mal so bildlich darstellen, um einen anderen Kanal zu nutzen als den ewig gleichen.
Genau. Genau, also im Kopf, weil im Kopf sind wir alle gut. Ne?
Ja, ja.
Und zu bauen, also natürlich ist es am Anfang so, wie soll ich eine Kompetenz jetzt bauen? Ne? So, das hört sich jetzt schwierig an, wobei da gibt es dann Übungen, die da hinleiten, um warm zu werden, dass jeder erstmal, gibt so eine Turmübung, wo jeder einen Turm baut am Anfang, dann merkt er erstmal, ich kann bauen, das läuft noch, habe ich als Kind gemacht, habe ich schon mal gemacht. So. Und dann geht es nicht nur um den Turm, sondern da stelle ich eine Frage dazu, wo es darum geht, eine Geschichte zu erzählen. Da merken sie, sie können Metaphern dazu finden, weil das ist ja letztendlich die Idee dahinter, nicht nur einen Turm zu bauen, sondern eine Metapher.
Genau, dahinter. Was bedeutet dieser Turm jetzt für mich?
Genau.
Im Zusammenhang mit Mitarbeiterführung.
Genau, zum Beispiel. Oder was sagt der Turm über meine Stärken aus?
Ah ja, auch
zum
schön.
Beispiel, aha, weißt aha. du, so. Ja, ja. Und dann sagt halt einer, ja, Fundament ist klar, der andere hat ganz bunte Steine, ich bin sehr vielfältig, was auch immer so. Und das ist so die Hinleitungsübung als erstes, damit die Leute so ein Gespür kriegen. Und dann als nächstes sind sie dann schon ein bisschen offener, dann machen wir immer einen Schritt weiter und am Ende braucht so ein paar Stunden, dann sind die da warm und vertraut mit der Methodik wieder und haben sich auch wieder erinnert an die Kindheit und dann können die auch andere Sachen bauen.
Ja, und ich mag jetzt gerade diese Idee sehr, wenn ich sie weiterspinne, weil das hat sehr viel zu tun, den Geist zu öffnen.
Ja.
Weil ich sage ja ganz gern, bitte Leute, bremst öfter, macht Pausen, schaut, dass die Kreativität wieder ins Leben da, weil wir sind so getaktet. Ja. Also dieses Thema Zivilisation hat uns ja alle gut im Griff, sodass wir eigentlich uns nicht mehr erlauben, spielerisch etwas zu erarbeiten. Bei den Visionsworkshops, die ich mache, habe ich immer drei Sachen. Mhm. Eine Gruppe macht eine Liste, die zweite Gruppe spielt was und die dritte Gruppe malt was.
Cool.
Sodass quasi alle Komponenten, und dann dürfen sie sich aussuchen, wo sie mitmachen wollen.
Cool. Ne? Das
müssen bloß immer ungefähr gleich viele Leute sein. Mhm. So, und die Listengruppe ist immer gleich voll.
Ja, klar.
Finde ich sehr spannend.
Es geht schneller, ne?
Ja.
Das ist also,
wir machen eine Liste. Ja. Aber die anderen zwei, da kommen manchmal Ideen raus und kürzlich sagte mir dann ein Kunde, Sifra Tsiolkovsky, das, was wir jetzt gespielt haben, das ist für schon Wirklichkeit geworden. Ich so,
boah, super. Ey,
krass, das ist ja unfassbar.
Cool.
Aber so, ja, so solche Dinge, um sich zu erinnern, und ich finde das ganz, ganz schön, so eine innovative Methode zu nehmen und zu sagen, das ist jetzt nicht Schnickschnack, sondern es bringt uns auf eine andere Ebene und wir erlauben uns andere Gehirnwindungen da oben, weil Hirn,
genau,
Herz, Hand,
genau,
eben nochmal ganz andere Dinge tun wird.
Weißt du, ich hatte einen Kunden, da haben wir in der HR-Abteilung, die haben eine neue HR-Strategie gebaut. So. Und das Unternehmen, ich glaube 180.000 Mitarbeiter, so ein Riesending. Und HR, da war dann, das war auch co-kreativ, bedeutet, da war nicht nur HR, da war dann Manager dabei, da war ein Bachelorstudent dabei, so ein langhaariger, weißt du, also es war wirklich so bunt gemischte Truppe. Das war sehr gut, ja, weil die natürlich nochmal andere Impulse haben.
Absolut.
Und dann haben die, das Unternehmen tickt nochmal so, die machen permanent E-Mails, egal in Meetings, die sitzen mit ihren Laptops und tippen. Und ich dachte mir, was ist denn hier los? Es war für mich völlig, also, dass Leute schon mal mit Handy was machen, ja, aber das war so. Und dann haben wir angefangen mit Lego und dann haben die Webhop weggetan und haben auch einfach das mal, weil du kannst nicht mit dem Laptop Mails machen, während du Lego baust. Das geht halt einfach nicht, ne? Und die haben gemeint, sie hätten noch nie so einen effektiven Workshop gehabt, aber weil die einfach schon so, das ist halt die Zeit, wie du sagst, ne? Getaktet und schnell noch da eine Mail und da eine Mail. Dann haben die ihre Laptops weggelegt. Dann haben die wirklich das gebaut und das Schöne beim Bauen ist, du kannst nichts anderes machen außer bauen, weißt du? Und dann erklärst du dein Modell. Jeder erklärt sein Modell. In Gruppen manchmal auch, je nachdem, wie viele Leute dabei sind. Ja, wenn es größere Gruppen sind, dann machst du Vierer- oder Fünfergruppen. Und dann fragen die anderen dazu. Und somit ist jeder permanent dabei. Und es ist nicht so das Klassische im Workshop 80-20, einer redet und die anderen machen halt irgendwas anderes, sondern es ist wirklich jeder gefordert. Und dann geht es darum, bei einem gemeinsamen Modell, wenn es jetzt eine Strategie ist und es sind 20 Leute oder 10, 12 Leute, wie auch immer, dann geht es darum, diese kleinen Modelle, die sie gebaut haben, in eine Strategie überfließen zu lassen. Und das ist dann, da geht es dann darum, okay, was muss jetzt da rein in diese Strategie, was ist uns unbedingt wichtig und womit können wir leben? Weil es gibt natürlich auch Dinge, die wir dann loslassen müssen, ne? Weil nicht jedes Modell findet da Platz, aber zumindest im Ansatz. Und das ist sehr, sehr, sehr kreativ und trotzdem ein gemeinsames Commitment ist dann da, weil die Leute alle gesehen und gehört werden und jeder hat was gebaut.
Also so. Du hast Betroffene zu beteiligen.
Genau, das ist das Ziel. Ja.
Und das ist eigentlich immer das Schönste, zu sagen, wir sitzen alle in einem Boot. Und also meine These ist ja, die Unternehmen werden am besten hier überleben,
absolut,
die das kapiert haben, weil eine Kompetenz immer wichtiger wird und das ist eben Kommunikation, sich miteinander schnell austauschen können und nicht die Abteilung morgen nicht.
Ja, genau.
Und die da oben oder die da unten, also die White Workers.
Genau.
Und da, genau.
Ja,
und da haben wir noch viel Arbeit.
Haben wir viel Arbeit, das funktioniert noch nicht wirklich gut, genau.
Ja, zumal natürlich die Unternehmen in China, Polen, Indien nicht schlafen.
Nee, absolut.
Die sind ja auch auf dem Markt und die drängen auch auf den Markt und
ja,
da dürfen wir lernen, wieder sehr viel mehr ins Miteinander zu gehen.
Absolut, absolut, ja. Und das ist eben mit diesen innovativen Methoden, da geht es um das Miteinander, weil anders geht es ja. Es geht um Vernetzung, es geht um Austausch, um Co-Creation, sogar über Unternehmensgrenzen hinaus womöglich. Ne? Also das ist optimal, weil nicht zu sagen, wir haben die Besten, wir schotten uns ab, sondern Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt. Ja? Also das ist auch ein schöner Satz, aber das wird so selten gelebt. Ne? Und das ist das, was ich gerne in die Unternehmen bringe. Und da ich ja als Tänzerin aus der Kreativität komme, bin ich da so wieder in meinem Anker auch wieder drin und kann das total gut ausleben. Und das macht total Spaß auch. Ja? Okay. Und wenn du dann merkst, die Leute gehen mit und der Widerstand wird weniger und natürlich kriegst du nicht alle umgeswitcht. Ne? Ich bin ja auch kein Zauberer, aber zumindest das, was möglich ist, können wir machen. Und dann wird es leichter.
Fernbedienung haben wir auch noch keine.
Genau, lauter nur nicht, wenn es die gäbe, Menschenskinder.
Aber mich freut es sehr, weil wir mehr werden. Wir werden mehr, die einfach mithelfen mögen, so aus dem Herzen heraus mithelfen mögen, zu sagen, wir in Deutschland haben eine Riesenchance oder wir in Europa haben eine Riesenchance. Aber nur, wenn wir uns bewegen.
Absolut.
Nur, wenn wir diese starren Strukturen verlassen, hingehen zu mehr Agilität, hingehen zu mehr, was der Mensch für ein Bedürfnis hat.
Absolut.
Und ich glaube, da werden noch ganz neue Arbeitswelten entstehen, die wir heute noch gar nicht parat haben. Also auch was das Thema Frauen möglicherweise
absolut
betrifft.
Absolut. Ja, es ist auch ein ganz heißes Thema von mir, weil da schreibe ich mein drittes Buch über das
Thema.
Ja, genau, nächstes
sehr
Jahr.
Cool.
Da komme ich dann nochmal.
Ja, unbedingt. Da bin ich schon auch sehr gespannt, weil ich glaube, gerade da liegt ganz viel Zukunft.
Ja.
Susanne, jetzt hast du Lego Serious Play vorgestellt. Was für innovativen Methoden gibt es denn noch, die vielleicht für die Unternehmen spannend sind und in welchem Zusammenhang.
Also in dem Buch erzähle ich 10 insgesamt. Und da ist Lego, habe ich jetzt als Beispiel genommen, dann ist dabei Lean Startup, Design Thinking, mit dem Canvas-Modell zu arbeiten. Ich habe Business Theater dabei, wobei das jetzt nicht so wahnsinnig neu und innovativ ist, aber dennoch eine Art und Weise des Umgangs, was auch wieder Kreativität fördert und was ganz schnelle Einsichten bringt. Dann sind Aufstellungen mit dabei, also so Constellations, systemische Strukturaufstellungen im Unternehmen. So, und das ist so die Mischung, das heißt Design Thinking und Lego jetzt als diese neuen Methoden, die es jetzt so, gut, Design Thinking gibt es jetzt auch schon etwas länger, wobei es gibt viele Unternehmen noch, die kennen das nicht oder die haben es nicht genutzt.
Und ich glaube, es ist immer noch neu genug, ja, wenn es drum um die Umsetzung geht. Die Idee gibt es schon länger, ja, wie Holocrazy auch.
Absolut.
Aber genau, ja, und ja, wie kriegt man es bitte schon ins Unternehmen, richtig, in das Gelebte, gerade ja, wenn ich vielleicht eine feste Struktur habe und noch ein bisschen, da mag noch der Gründer drin sein oder der Seniorchef,
genau,
oder die, ja, Chefin, und dann verhindern die ja oftmals ja auch Aufbruch.
Ja. Und ich finde zum Beispiel jetzt diese neuen Methoden, was macht die besonders? Und das Besondere ist, dass der Kunde im Mittelpunkt steht. Und mit Kunde meine ich nicht nur den externen Kunden, von HR der Kunde sind die Mitarbeiter, ja. Und das finde ich zum Beispiel total spannend. Also ich habe, bei Design Thinking ist es ja ganz stark so mit dieser Empathy Map, wo du in die Haut des Kunden schlüpfst, was braucht der Nutzer, die Zielgruppe. Und das war, da habe ich ein ganz spannendes Beispiel. Und zwar habe ich kürzlich einen Vortrag gehalten, Pharmaindustrie in der Onkologie, das heißt schwere Krebsmedikation. Und da hatten die quasi ein neues Medikament entwickelt für schwer krebskranke Menschen, die es quasi nur in Anführungszeichen eine Tablette nehmen müssen und keine Infusion mehr brauchen. Die Tablette ist so gut wie die Infusion. So. Und dann haben die das Ding entwickelt und gehypt und es war wirklich Partys gemacht. Also Pharma hat noch Geld offensichtlich. Ja. Mhm. Das war der Wahnsinn. Mhm. Und dann ist es gefloppt. Und das Spannende ist, also wenn ich jetzt dich als Patientin frage, was würdest du nehmen, wenn die Tablette genauso gut ist? Ja? Tablette oder Infusion? Was würdest du sagen?
Ich würde Tablette.
Ganz klar Tablette. Logisch. Ja. Absolut richtig. So, das haben die auch sich gedacht. Nur das Problem ist, sie haben nicht die Ärzte befragt. Mhm. Wenn du einen Arzt fragst, Tablette oder Infusion, was glaubst du, was ein Arzt sagt?
Der sagt, kenne ich, Infusion ist...
Infusion kriegt da 200 bis 400 Euro pro Infusion.
Und eine Tablette bringt nichts.
So, und das war total für die total einleuchtend, dass sie wirklich, man fragt sich auch, wieso sowas passieren kann, aber es passiert, und mit Design Thinking wäre das denen nicht passiert, weil die hätten alle Zielgruppen, nämlich, was weiß ich, vielleicht Krankenhäuser, Ärzte, Patienten, wer auch immer da dazu gehört, das sondiert man dann ja und guckt, was wer für Bedürfnisse und für Interessen hat. Und da wäre es aufgefallen, dass Ärzte das nie verschreiben würden, weil die haben kein Interesse daran, die machen kein Geld damit. Und das ist so spannend. Das ist so ein ganz banales Beispiel, ja, Tablette oder Infusion. Zwei Zielgruppen, zwei Lösungen. Und das, da finde ich eben diese neuen Methoden wie Design Thinking, Lego, Canvas, was auch immer, die sind so orientiert an dem Kunden, an dem Nutzer. Und das ist auch der Switch, weil früher war es so, da schwimmen Abteilungen so in ihrem eigenen Saft die ganze Zeit und denken, ja, das haben wir immer so gemacht, das ist gut und so. Und die gucken gar nicht, was Kunden wollen. Ja? Mhm. Und bei Design Thinking gehst du halt nur nach den Bedürfnissen des Kunden. Und deswegen ist es auch, und bei den neuen Methoden, ja, Scrum etc., das sind ja auch diese Schleifen, die du machst, um das Produkt gut zu entwickeln für den Nutzer. Und das finde ich hochspannend bei den neuen Methoden. Und deswegen faszinieren die mich auch so sehr.
Ja, man spürt schon richtig, ja, gleich richtig Lust, das auch alles.
Ja, unbedingt, lass mal einen Workshop zusammen machen. Ja.
Susanne, inwieweit spielt das Thema eine Vision bei dem, was du tust? Wie kriegst du die quasi hinter deine Ideen? Oder vielmehr, wie kriegt die Geschäftsführung sie hinter ihre Idee? Was?
Also ich finde, für mich persönlich ist eine Vision absolut wichtig, absolut. Mhm. Ja. Ich hatte schon als Kind eine Vision, obwohl ich noch gar nicht wusste, wie wichtig Visionen sind. Also man sagt ja so im Mentalcoaching, du bist ja auch Coach, ne? Vision bei Sportlern, egal was, ist ganz wichtig, damit sich das realisieren kann, und vieles realisiert sich ja dann auch. Ja. Als kleines Mädel, als 9-jähriges Kind, habe ich abends im Bett gelegen und habe mir vorgestellt, wie ich auf der Bühne stehe und tanze und die Leute klatschen, witzigerweise. Und das hat sich ja bewahrheitet dann mit Pina. Ja, ja. Total spannend, aber da wusste ich noch gar nicht, was Visionen und was so Techniken sind. So, ja. Und das, das war wirklich so spannend zu erleben, was wir uns vorstellen. Klar ist harte Arbeit nützlich und notwendig beim Tanzen, Disziplin, keine Frage, das will ich auch nicht in Abrede stellen, aber einfach dieses Bild, dieses emotionale Bild zu haben. So. Und genauso ist es bei Change, weil die Leute gehen nur dann mit, wenn sie was haben, womit sie sich identifizieren können, wo sie eine Emotion haben. Und mein Helmut Schmidt hat zwar gesagt, wer eine Vision hat, der muss zum Arzt gehen. Ich sage, wer keine hat, muss zum Psychiater. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich bin mit einem verheiratet. Definitiv, ja. Also Vision braucht man. Und das sage ich jetzt gerade so bei Change-Prozessen, ist eine Vision absolut wichtig, damit die Leute mitgehen. Ja. Die müssen ein Zielbild haben, so wie I can see the man on the moon.
Ja.
Das war eine Wahnsinnsvision. Der hat seine ganzen Gegner ausgeschaltet, ne, damals. Und solche Sachen, und das brauchst, und die muss emotional geladen sein, weil kognitiv allein reicht nicht. Kognitiv,
also wir müssen andocken können.
Einen emotionalen Schub,
genau. Wir müssen andocken können.
Und deswegen absolut wichtig. Und das erkläre ich dann auch. Und ich bin ja dadurch, dass ich Speaker bin, weiß ich ja, wie Emotion und Kognition zusammen funktioniert. Und dass es da eine Mischung aus beiden braucht. Und das ist für viele Geschäftsführer auch neu, weil die sind kognitiv super.
Ja, ja,
die sind
ja,
oft
ja.
Zahlen, Daten, Fakten und noch ein bisschen dominant dazu. So sind die in der Mischung, ja. Und das ist auch gut so, weil so mitbringen sie ihr Geschäft zack, zack, zack voran. Nur dann ist es wichtig, die Leute emotional abzuholen. Und das ist dann das, was ich dann auch noch da ganz gut bieten kann in der Kommunikation, wie man eben, wenn jemand sich jetzt vor seine Mannschaft stellt, das sind jetzt 500 Leute, wie ich die Rede so halte, dass die Leute sagen, ja, genau. Ja. Nicht, schon wieder ein neuer Change, ja. Also, ne?
Ja.
Deswegen finde ich also Visionen absolut das A und O, um Bilder zu transportieren, um die Leute abzuholen und für was zu begeistern. Und dann vielleicht sogar noch Storytelling dazu, wie auch immer. Ja? Also das
ich glaube eigentlich sowieso, dass eine echte Vision, die wir in uns tragen, ohne Storytelling gar nicht
funktioniert. Ja.
Also allein I have a dream ist es schon eine kleine Story. Ich habe ein Bild davon.
Absolut.
Und wenn du die noch ausmalst, dann hast du eine Geschichte erzählt.
Ja.
Ja. Ja, also bin ich auch, also ich wünsche mir eine beseelte Bekloppt-Kultur, gell?
Was ist das, beseelte und Bekloppt-Kultur?
Ja, mehr Seele in den Unternehmen, dass also wirklich die Menschen gesehen werden und ein bisschen mehr Verrücktheit, um sich was zu trauen. Also wirklich weg von dieser reinen Kognition hin auch zur Emotion im Sinne von sich was trauen, kreativ sein, mal was ausprobieren mögen und dürfen.
Und da ist zum Beispiel gut, dass ich das, weißt du, man fragt sich einmal, warum habe ich Jura studiert, weil ich bin nicht wirklich die typische Juristin. Aber da ist es gut, dass ich Anwältin bin, weil wenn ich mit so Geschäftsführern arbeite und ich komme dann da als Tänzerin, dann sage ich, was will denn die Hupfdohle von uns mit Lego, weißt du so, ja? Aber wenn ich da bin und sage, ja, ich bin Rechtsanwältin, Managementbar, dann sitzen die alle gerade und dann lassen die sich was sagen, weil die brauchen natürlich auch jemanden, wo sie
auch
sich
ab...
Ja, klar. Und deswegen ist es wiederum diese ganze Veränderung, die ich in meinem Leben erlebt habe, wo ich mich manchmal gefragt habe, hat es das jetzt auch noch gebraucht? So unterm Strich rückblickend, ist es so schön, wenn aus diesem ganzen Mosaiksteinchen ein ganzes Bild wird. Und das Gefühl habe ich, und das ist total schön.
Ja, ja. Wir leben nach vorne und verstehen nach hinten.
Ja.
Und das ist wirklich so wahr. Das ist so zum Abschluss.
Ja.
Welche, sag ich mal, was sind so die drei Dinge, die Unternehmen für die Zukunft aufstellt? Was, wenn du da mal ein paar so kurze für uns hast?
Also drei Dinge, die Unternehmen für die Zukunft aufstellt. Also was wichtig ist für die Zukunft für Unternehmen.
Absolut.
Genau, also ich denke zum einen das Thema Reflexionskompetenz. Ja, also das wirklich, das ist ja auch eine Herausforderung für Führungskräfte, das schule ich auch in Trainings, dass man einfach wirklich sagt, okay, wir sind kognitiv super gut, aber uns zu reflektieren, also auf die Metaebene zu begeben und zu gucken, was machen wir wie. Also Reflexionskompetenz finde ich ganz wichtig. Dann das Thema, also das trifft jetzt Führungskräfte etc., Ambiguitätstoleranz, also die Toleranz, wirklich mit diesem Spagat zwischen agil und stabil umzugehen, mit dem Spagat zwischen Widerstand und Begeisterung umzugehen, also diesen ganzen Ambiguitäten auszuhalten, das finde ich wahnsinnig wichtig. Und einfach auch das Thema, was diese digitale Transformation betrifft, da die Menschen mehr abzuholen, egal wie, ob ich das jetzt mit einer kreativen Methode mache, vielleicht gibt es in 2 Jahren wieder was anderes, aber dass die Menschen begeistert mitgehen und egal ob Gen Y oder Gen X, dass man da Brücken baut, das finde ich auch noch ganz, ganz wichtig.
Ja, ja, ein ganz schöner Ansatz, dieses Brückenbauen, dass man miteinander statt gegeneinander irgendwas tut.
Genau.
Wenn wir das jetzt noch mal ein bisschen höher nehmen würden und sagen, für uns als Gesellschaft, was glaubst du, dass wir als Gesellschaft brauchen? Ja, mit Sicherheit hast du auch so deinen Blick auf die Welt und sagst, mein Gott, wenn wir da noch ein bisschen besser werden würden.
Also ich glaube, wenn wir Design Thinking weltweit üben würden, kämen wir weiter.
Echt?
Ja. Cool. Weil da würden wir in die Rolle und die Haut des anderen schlüpfen. Das meiste, also das Thema Empathie. Empathie heißt ja nicht, dass mir jemand sympathisch ist, sondern Empathie bedeutet, dass ich verstehe, was der braucht. Ja. Und das ist ja genau das große Problem, warum es so viele Konflikte gibt und warum sich die Leute nicht gesehen und nicht gehört fühlen und vielleicht so weltweites Design Thinking als ein Tagesaktion wäre. Doch, irgendwie mal total
cool. Ja, vielleicht ist das eine Vision, die man mal anpacken kann.
Vielleicht ist es eine Vision, genau. Oder Lego bauen weltweit. Keine Ahnung. An verschiedenen Standorten.
Ja, gleichzeitig für das genau. Buch der Rekorde. Ja. Coole Idee. Ja. Ja, du ganz, ganz herzlichen Dank. Dann unsere Zeit ist jetzt auch schon langsam abgelaufen. Mhm. Es war ganz, ganz spannend, all diese Themen zu hören, Susanne. Und ich glaube, wir werden sie nochmal im Sofa-Talk haben. Also wenn sie dann mit dem Frauenbuch da.
Ja.
Genau, so sage ich dir jetzt danke, dass du bei mir warst, dass du auf dem Sofa deine Inhalte geteilt hast. Und Ihnen sage ich danke fürs Zuschauen oder Zuhören, je nachdem, wo Sie uns erwischen. Und wir freuen uns, wenn Sie Ihnen gefallen haben, über eine Rezension und schalten Sie wieder ein, wenn es nächsten Mittwoch wieder heißt, bau dir deine Zukunft. Ciao.
Tschüss.
Das war die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft von und mit Silvia Ziolkowski, die Zukunftsentwicklerin. Unter silvia-ziolkowski.de finden Sie weitere Informationen rund um Visions- und Zukunftsentwicklung inklusive kostenloser Checklisten und Impulsen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie sie weiter und bewerten Sie diesen Podcast gerne auf iTunes. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.